Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
Fico auf dem V4G-Pro. Wir werden keine Themen ansprechen, die uns spalten. Blanar betonte in Panama Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit. NBS-Prognose, BIP-Wachstum der Slowakei könnte heuer 0,5% erreichen. Die Länder der Visegrad-Gruppe sind klug genug, nur Themen auf die Tagesordnung zu setzen, die sie verbinden. Dies erklärte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico am Dienstag im ungarischen Gödöllő nach einem Treffen der V4-Ministerpräsidenten. Fico versprach im Namen der slowakischen V4-Präsidentschaft zudem, keine Themen anzusprechen, die die Gruppierung spalten würden. Wir waren sehr stark, wir wollen wieder sehr stark sein. Die vier Länder, aus denen sich die V4 zusammensetzt, müssen diesen Ehrgeiz haben, sagte der slowakische Ministerpräsident. Ihm zufolge kommt die einjährige slowakische V4-Präsidentschaft, die am 1. Juli beginnt, in schwierigen Zeiten. Seinen Worten zufolge habe das informelle Treffen von der Plenarsitzung gezeigt, auf welch ernste Herausforderungen die Gruppe praktisch in allen Teilen der Welt reagieren müsse. Im Namen der gesamten V4 möchte ich sagen, dass wir nicht nur Gegenstand von Entscheidungen sein wollen, wir wollen diese Entscheidungen mitgestalten, betonte Fico. Die historisch erste Teilnahme der Slowakei an einer Sitzung der Organisation Amerikanischen Staaten, OAS, bekräftigt das Interesse, die Beziehungen zu den Ländern Lateinamerikas und der Karibik zu stärken und sich aktiver an der Bewältigung gemeinsamer globaler Herausforderungen zu beteiligen. Dies erklärte der slowakische Außenminister Juraj Blanár in seiner Rede im Rahmen eines Dialogs mit den ständigen Beobachtern auf der 56. Generalversammlung der OAS in Panama. Seinen Worten zufolge ist es gerade in Zeiten wachsender globaler Sicherheits- und Wirtschaftsrisiken wichtig, die internationale Zusammenarbeit und den Dialog mit Partnern aus der sich dynamisch entwickelnden Regionen Lateinamerikas und der Karibik zu stärken. Die Slowakei sei bereit, durch den Erfahrungsaustausch in Bereichen wie Kernenergie, Wasserwirtschaft oder Abfallwirtschaft zu gemeinsamen Lösungen beizutragen. Blanár verwies zudem auf konkrete humanitäre Beiträge der Slowakei in Ländern dieser Region. Er erinnerte beispielsweise an die Hilfe für Jamaika nach dem verheerenden Hurrikan Melissa sowie an die Unterstützung für Brasilien nach den schweren Überschwemmungen im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts der Slowakei könnte im Jahr 2026 0,5% erreichen. Die folgenden Jahre könnten eine Verbesserung für die Wirtschaft mit sich bringen. Die Wirtschaft dürfte auch durch die Auslandsnachfrage und die bessere finanzielle Lage der privaten Haushalte angekurbelt werden. Die Inflation dürfte in diesem Jahr bei etwa 4% bleiben und das Haushaltsdefizit ein Niveau von 4,4% des BIP erreichen. Auch für die folgenden Jahre ist keine Verbesserung dieser Kennzahlen vorgesehen. Dies erklärte der Gouverneur der slowakischen Nationalbank NBS Peter Kažimír am Dienstag in Anwesenheit des NBS-Chefökonomen Michal Horváth bei der Vorstellung der Sommerprognose. Grundvoraussetzung für eine wirtschaftliche Erholung bleibt seiner Meinung nach die Lösung des Konflikts im Nahen Osten sowie ruhigere Zeiten in der Weltwirtschaft ohne neue Schocks. Die Investitionen dürften sich erst im Jahr 2028 erholen, da Unsicherheit und höhere Zinssätze die Unternehmen über einen längeren Zeitraum von neuen Investitionen abhalten werden, erklärte Kažimír. Horváth betonte, dass die Unsicherheit weiterhin hoch sei und damit auch die Risiken der Prognose. Er fügte hinzu, dass der Wirtschaft zwangsläufig weitere Runden der Haushaltskonsolidierung bevorstehen. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
In der Slowakei mangelt es an Lokführern. Die slowakische Eisenbahngesellschaft ZSSK hat aus diesem Grund bereits mehrere Züge von Bratislava nach Galanta gestrichen. Um den Beruf attraktiver zu machen, bieten die Bahnen eine Einstellungsprämie von bis zu 4.000 Euro an. Die staatliche Eisenbahngesellschaft beschäftigt derzeit mehr als 1.200 Lokführer. Ihre Rekrutierung stellt eine langfristige Herausforderung dar, da die Ausbildung fast 2 Jahre dauert. Die Leiterin der Kommunikationsabteilung der Bahn, Jana Pobischowa, erklärte, dass derzeit 134 künftige Lokführer ausgebildet werden. Seit Anfang des vergangenen Jahres ist die Zahl der aktiven Lokführer im Einsatz um 60 gestiegen, während der Personalbedarf gleichzeitig um 24 Stellen gesunken ist. Der Mangel an Lokführern hat sich somit um 84 Mitarbeiter verringert. Der Beruf des Lokführers gehört zu den Berufen, in denen neue Mitarbeiter nicht von heute auf morgen ausgebildet werden können. Das Unternehmen Alma Career, das einige Jobportale betreibt, verzeichnet einen Rückgang der Stellenangebote für Lokführer. Der Arbeitsmarktanalyst Martin Sabo sagt, dass es im Jahr 2024 noch durchschnittlich 43 pro Monat waren. In diesem Jahr sind es 24. Das in Stellenanzeigen angebotene Gehalt ist im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, also von Januar bis Mai, ebenfalls nur sehr leicht gestiegen, und zwar um 2,3%. Dabei stieg das durchschnittlich angebotene Gehalt im Vergleichszeitraum insgesamt um 7,2%. Nach Angaben der ZSSK sind die Gründe für die Kündigungen von Lokführern unterschiedlich. Der Vizepräsident des slowakischen Lokführerverbands, Peter Dubowski, behauptet jedoch, dass die Kündigungen vor allem auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen zurückzuführen seien. Es geht um diese berühmten Kameras in den Führerständen der Lokführer, von denen sich jemand ausgedacht hat, dass sie angeblich zur Sicherheit beitragen würden. Damit verbunden ist ein sehr ernstes Problem, das dadurch entstanden ist, nämlich die Frustration darüber, dass wir als Lokführer in den sozialen Netzwerken von Leuten, die eigentlich für Sicherheit sorgen sollten, einem Lynchmob ausgeliefert wurden. Nach Angaben der ZSSK beträgt das durchschnittliche Bruttogehalt eines Lokführers mehr als 2.300 Euro, was einem Nettogehalt von etwa 1.700 Euro entspricht. Das Einstiegsgehalt eines unerfahrenen Lokführers ohne Berufserfahrung liegt jedoch bei nicht einmal 900 Euro netto.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nun geht es weiter mit dem Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Unser Sendeteam bilden heute Tonmeisterin Eva Medelska am Mischpult und Redakteurin Kerstin Jakubik am Mikrofon. Am vergangenen Wochenende fand in einem kleinen malerischen Ort im Westen der Slowakei ein kleines beschauliches Festival mit einem sehr interessanten Programm statt, das wir uns für Sie angesehen haben. Außerdem wird Ihnen in unserer Sendung eine Museumskuratorin beschreiben, wie sich der Wohnstil der Slowaken im Lauf des vergangenen Jahrhunderts gewandelt hat. Hier also unsere Themen. Quantum 2026, Weiden und Multiversen. Wie wir im 20. Jahrhundert gewohnt haben. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Kulturspiegel.
Weiden und Multiversen. Unter diesem Titel trug sich die bereits 5. Ausgabe des Festivals Quantum. An 3 Tagen im Juni trafen dazu in der Gemeinde Podradalje Kunst, Wissenschaft, Technologie und Philosophie aufeinander. Das Festival bot Raum für über 40 verschiedene Formate, darunter Musikauftritte, Theater und anregende Debatten. Und Radio Slowakei International war für sie dabei. Man stelle sich eine idyllische Weide zu Füßen einer Burgruine vor, gerahmt von Campingplatz und den ehemaligen Gebäuden einer Farm. Dazwischen rund 300 Besucherinnen und Besucher von jung bis alt, gepaart mit Musik, site-specific Kunstwerken und angenehmer, gedämpfter Atmosphäre. Organisiert wurde das Ganze vom Bürgerverein Nastupište, also Bahnsteig 1 bis 12, aus der Stadt Topolčany. Seine Leiterin und Chefkuratorin Susana Novotova-Godalova erklärte uns, wie dieses kleine Festival zustande kam.
Das hat sich schrittweise so entwickelt. Wir haben ja nun schon seit 15 Jahren der Kulturraum Bahnsteig 1 bis 12 in Topolčany. Der befindet sich in einer Unterführung unter dem Busbahnhof. Während der Pandemie fehlte uns dann plötzlich ein Außenbereich, in dem wir mit den Leuten kommunizieren könnten. Wir wussten von diesem ehemaligen Bauernhof hier in Podhradie. Also vereinbarten wir mit der Genossenschaft, dass wir ihn nur für eine Saison anmieten.
Und dann kam ihr Mann mit der Idee, ein Festival zur Saisoneröffnung zu veranstalten.
Ich hätte das nie gemacht, denn ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich weiß, wie anstrengend es ist, jährlich 60 bis 80 Veranstaltungen zu organisieren. Aber er meinte, lass uns doch ein Festival machen. Auch das Dorf hat sowas verdient.
Zu Kunst und Kultur kamen Themen wie Umweltschutz hinzu und auch die Perspektive wurde durch den Veranstaltungsort verschoben. Mit dem ersten Festivaljahrgang wollte der Bürgerverein einfach nur die Saison ihrer Sommerveranstaltungen, Konzerte und Ferienlager mit Kunstthematik eröffnen.
Na, und mein Mann Milan hat sich natürlich auch ausgedacht, dass es Quantum heißen wird, weil das in der Physik die kleinstmögliche Einheit bedeutet, die in ihrer Umgebung interagiert. Das hielt er für den perfekten Namen für unser Festival.
Und das passt ja auch, ein kleiner Kulturraum, der mit der umliegenden Region interagiert. Die Weide wurde zum Nährboden für Kunst und Dialog umfunktioniert, der in dieser ländlichen Region eine ganz neue Perspektive bietet. Nach dem Eröffnungsjahrgang des Festivals Quantum ist jede Ausgabe einem bestimmten Thema gewidmet.
Dieses Jahr lautet das Thema Weiden und Multiversen, wobei die Weiden den gemeinsamen festen Boden unter den Füßen repräsentieren, wo wir uns alle treffen. Ganz egal, woher wir kommen und welche Meinung wir vertreten, die Multiversen sollen die Fragmentierung der Wahrheit auf verschiedenste Weise durch die Menschen verkörpern, wie sie das wahrnehmen, was wahr und was vielleicht schon nicht mehr wahr ist. Aus diesem Grund haben wir es eben Weiden und Multiversen genannt.
Auf diese Weise wollte Susana Novotova-Godalova und ihr Team verschiedene Menschen mit verschiedenen Gedanken und unterschiedlichem Background zusammenbringen und verschiedene Themen in einer offenen Debatte ansprechen. Dabei soll auch der Ort Podhradie mit seinen knapp 300 Einwohnern einbezogen werden.
Ja, und wir haben uns auch immer gesagt, wenn wir schon auf dem Land sind, dann müssen wir die Kunst und Kultur auch den Einheimischen vorstellen. Deshalb versuchen wir, das Programm immer so zusammenzustellen, dass wir Themen einbauen, die für die Leute hier von Interesse sein könnten. So hatten wir hier in der Vergangenheit zum Beispiel einen Workshop zur Veredelung alter Obstbaumsorten. Außerdem gab es Vorträge zu Agrartechnologien und dazu Künstler, die darauf reagierten.
In diesem Jahr gab es etwa eine Debatte zum Thema Weiden in der Pflegefalle. Dort ging es um die Karpatenwiesen, ihren Reichtum und ihren Verfall, aber auch den Einfluss europäischer Subventionen und Korruption. Und zum ersten Mal trat bei diesem Jahrgang auch der Bürgermeister der Gemeinde Podhradie mit seiner Musikgruppe Prima zusammen mit weiteren Musikern und Tänzern auf. Bei den Debatten im Rahmen des Festivals kamen die verschiedensten Themen zur Sprache. Eins davon war Hey Slowaci oder Europäer, bei dem es um die slowakische nationale Identität ging, wie auch darum, was es heißt, Slowake zu sein. Miroslav Sabo, der Historiker und Germanist, befasst sich mit der Geschichte des Antisemitismus, des Faschismus, des Katholizismus, mit Literatur und Kulturgeschichte in der Slowakei sowie in deutschsprachigen Ländern des 19. und 20. Jahrhunderts. Ihn baten wir auch, uns bei der Übersetzung des Titels der Debatte, konkret des Worts Hey Slowaci, zu helfen.
Ja, also das ist ein Beispiel für ein Wort, ein Begriff, den man wirklich schwer übersetzen kann. Aber das, was dahinter steckt, ist eigentlich nicht so schwierig. Das sind eigentlich slowakische Nationalisten, die wirklich sehr rückwärts gewandt sind, also in die tief in die Vergangenheit schauen und eigentlich sich das slowakische Volk idealisieren, wie irgendwie unberührt von irgendwelchen bösen Zivilisationsentwicklungen, welcher Art auch immer, und so in einer Art Idylle da für sich da ihr Dasein fristen, jetzt würde ich sagen.
Und diesem Hey Slowak, also dem Slowaken in seiner reinsten Form, frei von jeglichem westlichen Einfluss, wurde in der Debatte der Europäer als Identität gegenübergestellt, der die Menschen nicht nach Zugehörigkeit zu einem Volk, einer Glaubensgemeinschaft und so weiter aufteilt, sondern eint. Dabei kamen auch die Trends eines wachsenden Nationalismus nicht nur in der Slowakei zur Sprache, wobei der Historiker die Gefahren einer solchen Entwicklung durch Parallelen zur Vergangenheit aufzeigte. Was die Slowaken angeht, so ist Szabo aber immer noch zuversichtlich, dass sie weiter überwiegend Europa zugewandt und Europa offen bleiben und eine EU-Mitgliedschaft befürworten werden.
Ja, also ich hoffe das und ich denke, dass die Menschen das auch, also wenn es jetzt eine Volksabstimmung gäbe, also jetzt eine neue nochmal, dann würden immer noch die Mehrheit der Slowaken für Verbleib stimmen.
Ein interessantes Thema von vielen, die beim Festival Quantum zur Sprache kamen, zum Thema Identität, Nationalität, Nationalismus und Antisemitismus, aber auch Gemeinsamkeit und Dialog, Geschichte und Gegenwart. Themen, die sich auch in den Werken der teilnehmenden Künstler widerspiegelten. Das alles gepaart mit Musik, Theatervorstellungen und offener Kommunikation formt an diesem idyllischen Ort eine kleine Festivalgemeinschaft, die gut tut. Ein Modell, so ganz anders als die großen Festivals, mit einer ganz anderen Aufgabe, die Menschen lokal zu verbinden in verschiedenen Ebenen und Dimensionen zum Vorteil für alle. Und nun haben wir uns erst einmal eine kleine musikalische Pause verdient. Musikredakteur Rado Mescher hat dazu einen Titel des slowakischen Interpreten Miroslav Spielka ausgesucht. Er heißt Volný deň, freier Tag.
Svet je plný drám, žiadnu nepridám, práve naopak, ako vták, letím Boh vie kam.
Unter der Lupe.
Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Extreme, was sich auch in unseren vier Wänden widerspiegelte. Nicht nur die gesellschaftliche Entwicklung, sondern auch der technische Fortschritt führten da zu einem rasanten Wandel. Vom Ofen zur Zentralheizung, vom Plumpsklo auf dem Hof zum eigenen Badezimmer mit fließend Wasser. Zu einem Rückblick auf soziale und bauliche Entwicklungen nach 1900 in Trnava und Umgebung lädt Kuratorin Simona Jurčová vom Westslowakischen Museum ein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Wohnraum der Menschen sehr von ihrem sozialen Status geprägt. Ob Bauer, Lehrer, Soldat, Bürger oder Adliger, es spiegelte sich nicht nur im Äußeren, sondern auch in der jeweiligen Behausung wider.
Im Rahmen der Monarchie, also noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wohnten auch in der Umgebung von Trnava noch einige Adelsfamilien in ihren Schlössern, zum Beispiel die Familien Brunswick oder Sitschi. Bekannte Adelssitze der Umgebung von Trnava waren Dolna Krupa, Vodjeradi und Suchanat Parnow. Natürlich waren diese adeligen Haushalte ganz anders eingerichtet und das Leben verlief dort auf ganz andere Weise als in den Städten oder Dörfern.
Wie genau das aussah, davon kann man sich bis heute in den verschiedenen Adelssitzen, aber auch im Westslowakischen Museum ein Bild machen. Zu einem wesentlichen Wandel in dieser Wohnkultur auf dem Gebiet der heutigen Slowakei kam es nach 1918 mit der Gründung der Tschechoslowakei. Die Rechte des Adels wurden deutlich beschnitten und stattdessen bildete sich eine stabile Mittelschicht aus Unternehmern, Beamten und Akademikern, aber auch Handwerkern heraus. Dieser neue Wohlstand schlug sich auch darin nieder, wie diese Menschen wohnten. Dabei orientierten sie sich anfangs auch an den früheren aristokratischen Haushalten, Simona Jurčová erklärt.
So ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Wohnkultur der Stadtbürger in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei bestand zum Beispiel darin, dass die Häuser für höher gestellte Bürger quasi das Management aus zwei Trakten bestanden. Ein Trakt führte vom Eingang durch eine Art Halle in die Küche, eine Kammer und das Dienstmädchenzimmer. Der andere war der Wohntrakt für die Familie, der sich zwar gleich nebenan befand, aber mehr oder weniger auch visuell abgetrennt war.
Was den Baustil angeht, so bewegte man sich vom Jugendstil vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts in den 1920er Jahren zum Art Deco und zum Funktionalismus hin, wobei einige funktionalistische Bauten auch heute noch das Stadtbild von Trnava prägen. Auch in der Zwischenkriegszeit blieb der Wohnraum aber noch weitgehend dem sozialen Status verpflichtet.
In der Nachkriegszeit verschwand diese Notwendigkeit, denn dann waren wir uns ja alle gleich. Und alle wollten in einem anständigen Wohnhaus oder einer anständigen Wohnung leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem Bauboom, bei dem eine große Anzahl an Wohnungen für junge Familien errichtet werden musste. So entstanden neue Wohnsiedlungen und Wohnhäuser mit zwei- oder Dreizimmerwohnungen. Die werden so aufgeteilt, wie wir es auch heute noch kennen.
Die Wohnungsnot nach dem Krieg brachte den Menschen dabei einen deutlichen Anstieg der Wohnqualität. Die neuen Wohnräume waren nämlich unter anderem alle mit Bad und WC ausgestattet, was für viele Arbeiterfamilien bis dahin einen Luxus darstellte, der zuvor nur den besser betuchten Bürgern vorbehalten war. Und das war noch nicht alles.
Die Küchen waren eingerichtet, als den Leuten diese Wohnungen zugeteilt wurden. Jede Küche war mit einer Küchenzeile ausgestattet. Anfangs bestand sie aus Holz, später dann aus Blech. Der soziale Standard der unteren sozialen Schichten verbesserte sich also in der Nachkriegszeit.
Doch nicht nur die Wohnungsausstattung änderte sich. Auch die Proportionen der einzelnen Zimmer wurde vom gesellschaftlichen Wandel beeinflusst. So etwa wurde die Küche, die anfangs noch den zentralen Raum des Familienlebens beherbergte, in den neuen Wohnblocks zunehmend kleiner, wie Kuratorin Simona Jurčová zeigt.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekam die Küche meiner Meinung nach weniger Raum, weil sie zwar immer noch für die Zubereitung von Speisen und mit der Speisekammer als Stauraum notwendig war, aber zum Zentrum jeder Wohnung wurde das Wohnzimmer, wo sich meistens auch der Esstisch befand.
Die kleineren Küchen waren zwar meist sehr funktional und sorgten für effizientere Arbeitswege, wurden dadurch aber auch zu reinen Arbeitsstätten für eine einzelne Person, die darüber hinaus vom sozialen Leben der Familie isoliert wurde, das sich zunehmend im Wohnzimmer abspielte. Im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels, einer veränderten Einstellung zur Ernährung und zum familiären Zusammenleben kehrte man jedoch später zum Konzept der großen Küche bzw. der Wohnküche zurück.
Die Möbel sind ein Kapitel für sich. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es noch den Trend, dass Jungvermählte zur Hochzeit Möbelstücke von ihren Familien geschenkt bekamen. Meistens waren das Erbstücke von den Vorfahren, die man auch sehr schätzte und durch die man der Familiengeschichte gedachte. So fanden aus beiden Familien nicht nur Möbelstücke, sondern auch Haushaltsgegenstände zusammen, zum Beispiel Speiseservice oder Textilien.
So kam es zu einer Mischung aus verschiedenen Einrichtungsstilen. So konnte man etwa in bürgerlichen Haushalten der Zwischenkriegszeit Möbelstücke aus der Zeit Napoleons und dem späteren 19. Jahrhundert finden. Jedes Möbelstück wurde sorgsam behandelt, geschätzt oder sogar gesammelt. Natürlich kamen auch damals schon neue funktionalistische Stücke hinzu, aber auch moderne Bilder und Wohnaccessoires.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sah das etwas anders aus, denn wenn eine Familie eine Wohnung zugewiesen bekam, versuchte sie, diese Wohnung neu einzurichten. Dafür gab es auch verschiedene Boni, zum Beispiel einen Ehekredit, der ausreichte, um eine ganze Drei- oder Vierraumwohnung komplett einzurichten. Außerdem gab es auch Genossenschaftswohnungen, die man kaufen konnte und die zum Beispiel in Bratislava ungefähr 30.000 bis 35.000 tschechoslowakische Kronen kosteten. Das konnten sich die Leute leisten.
Aus den bunt zusammengewürfelten Wohneinrichtungen, bei denen verschiedene Stilrichtungen zusammenkamen und die meist handgefertigten Teile aus Echtholz ein Leben lang hielten, ging man so zu einem unifizierten Lebensstil über, bei dem eine begrenzte Auswahl an Designformen aus neuen Materialien wie Blech, Sperrholz und Kunststoff in großen Serien von einheimischen Möbelfabriken gefertigt wurden.
In der Tschechoslowakei und auch in der Slowakei war so ein bekannter Betrieb Mir Topolčany, der in den 70er und 80er Jahren sehr beliebte Möbel herstellte. Bei vielen Familien war zum Beispiel so eine rote Küchenzeile Carmen sehr beliebt, genau wie die Schrankwand Polana. Diese Möbel waren in vielen Familien anzutreffen und so konnte es passieren, dass man beim Antrittsbesuch bei einem neuen Nachbarn im neuen Wohnblock die gleichen Möbel wie zu Hause fand.
Dieses Streben nach moderner Einrichtung war in manchen Fällen aus heutiger Sicht schon fast grotesk. So kann ich mich selbst noch gut erinnern, wie meine Großmutter solide maßgefertigte Wohnzimmerschränke aus edlem Kirschholz gegen eine moderne Sperrholzschrankwand eintauschte. Dabei gab es auch in der Zwischen- und Nachkriegszeit Möbeldesigner, die zeitlose Möbel entwarfen, die nach wie vor wegen ihrer Eleganz und Funktionalität überaus beliebt sind. Ein Beispiel ist etwa der Tscheche Jindřich Halabala, dessen Produkte bis heute gefragt sind, weil sie auch nach so langer Zeit nichts von ihrem Charme verloren haben. Aber vielleicht ist alles doch nur eine Frage des Geschmacks, oder? Und das war's auch schon wieder für heute. Tonmeisterin Eva Middelska und Redakteurin Kerstin Jakubik hoffen, dass wieder Interessantes für Sie dabei war und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Mittwoch. Auf Wiederhören. Do počutia.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Tráva, dnes si dobre pamätám, si navždy moja Sára, tak ako v noci vonia vzduch nám.
to nezmení. Radné slzy a stres výťahom dolu po zeme dospelých. A roky tečú ako Dunaj, myslú v diaľke, nedajú sa zastaviť. Jaro, leto, jeseň, zima, Carhartt, bunda, poďme sa nám ozunaviť.
Ako sa do noci volá,